Entschuldigung, einen Chai Matte bitte. Danke. Ja, jetzt herzlich willkommen zu Chai Matte, Yoga-Philosophie im Café und wie Yoga so im Alltag geht. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Zuhören, Lernen und Auffrischen deines yogischen Lifestyles. Liebste René.
Liebster Alex.
Schön, dass du heute da bist. Ah, wir haben heute einiges vor uns.
Oh Gott, dramatisch.
Ich meine, du kennst doch das Format. Das Format lebt ja von der Dramatik auch und von der Aufregung. Aber auch heute, ich habe es gerade schon gesagt, ne, du hast gesagt, Mensch Alex, Geduld, Geduld. Ich so, nee, ich bin ein bisschen aufgeregt. Bin einfach immer ein bisschen aufgeregt. Lieber René, weißt du, um was es geht heute?
Vers 1,35, aber wenn ich ihn jetzt zitieren sollte, könnte ich ihn nicht rauskriegen. Soweit bin ich noch nicht in meinem Studium.
Die letzten beiden Episoden gingen vor allem darum, wie der Geist, also wie ich meinen Geist beruhigen kann, wie ich die Emotionen beruhigen kann. Einmal durch Freundlichkeit, durch Verzeihen, aber auch durch Begeisterung, mir selbst, aber auch den anderen Menschen gegenüber. Also so ein Stückchen weit das Leben in positives Licht reinzurücken. Mit Feli ging es das letzte Mal darum, ums Atmen vor allem ums Ausatmen, ums Innehalten, auch um Atem anhalten, um einfach auch eine Stille reinzubringen in den Moment. Also aus diesem musterhaften Reagieren in ein bewusstes Agieren reinzugehen. Wir sind jetzt ein bisschen weiter, wie wir letztendlich ein entspanntes Leben führen können. Und zwar im 35. Vers vom ersten Kapitel schreibt Patanjali folgendes, ihr lieben Hörerinnen und Hörer und auch liebe René. Oder durch die Kontemplation darüber, auf welche Weise die Sinne sich auf Objekte zubewegen, können die mentalen Regungen gebündelt fließen und der Geist kann dadurch stabil werden. Ich werde gleich nochmal die Erläuterung vorlesen. Beginnt man zu verstehen, wie die persönliche Sichtweise die Wahrnehmung beeinflusst, kommen die mentalen Regungen ins Gleichgewicht. Also heute soll es irgendwie ein Stückchen weit auch um die Wahrnehmung gehen. So, was nimmst du für wahr? Wir halten fest, wir haben eine Situation, die vielleicht ein Problem darstellt. Oder, ja, genau, die jemand als Problem bewertet. So, und jetzt, wie geht derjenige damit um, der die Situation als Problem bewertet? Und wie geht jemand damit um, der die Situation gar nicht als Problem wahrnimmt, wenn wir jetzt bei diesem Wahrnehmungsthema bleiben? Darüber können wir heute sprechen. Das finde ich spannend.
Ja, sehr gerne.
Naja, also wenn wir jetzt mal die Wahrnehmung uns anschauen. Patanjali beschreibt ja hier erstmal, die persönliche Sichtweise macht aus einer Situation etwas Gutes und was Schlechtes. Kennst du das aus deinem Leben, liebe René?
Ja, endlich eine direkte Frage, auf die man antworten kann. Nein, das ist natürlich, das ist logisch. Also je nachdem, in was für einem Mindset man sich befindet, ist die Bewertung der Situation natürlich eine komplett andere. Gleichzeitig beobachtet man das, glaube ich, auch in seiner Umgebung vermehrt, wenn man sich mehr mit solchen Dingen befasst, also wenn man mehr Yoga praktiziert, wenn man sich mehr mit Sachen wie Achtsamkeitstraining und Meditation befasst, dass man sieht, wie unterschiedlich verschiedene Menschen an Situationen rangehen und wie man sich selber auch aus Situationen rausholen kann, die eben scheinbar rein Probleme darstellen, die gar nicht mehr lösbar sind, weil sie so große Probleme sind. Das ist das, wo es mir immer am meisten auffällt, dass so eine Wahrnehmungsveränderung vielleicht helfen könnte, mir den Alltag leichter zu machen. Also oder einfach aus einer wahnsinnig, meistens sind es ja Stresssituationen, die Probleme darstellen, dass man einfach sagt, okay, was macht denn jetzt hier eigentlich den Stress? Und es bringt ja nichts daran, zugrunde zu gehen, dass ich das jetzt alles machen muss, wenn meine To-Do-Liste zu lang ist oder wenn ich eine schwierige Aufgabe gestellt bekommen habe, von wem auch immer, das kann der Partner sein, das kann die Familie sein, das kann der Arbeitgeber sein oder das kann ich auch selber sein. Meistens ist es ja dann der innere, dieser innere Antrieb, dass man sagt, man muss das alles perfekt machen. Und wenn man dann sagt, okay, aber muss das denn jetzt wirklich so sein oder muss ich das jetzt wirklich bis zu dieser Deadline gemacht haben? Und sich dann einfach rauszunehmen und zu sagen, okay, vielleicht ist es ja sinnvoller, erstmal das Ganze runterzubrechen in Einzelteile und die sind dann gar nicht mehr so schlimm und gar nicht mehr so groß. Und so habe ich dann auch schon mal ein bisschen eine andere Perspektive auf die Sache, weil ich sie einfach in einzelne Schritte zerlege. Ich finde, das ist immer sehr hilfreich bei solchen Dingen. Und dann sind die Probleme meistens auch gar nicht mehr so schlimm.
Ich habe da gerade so, weil du das sagst, so in einzelne Etappen, da ist ja ein wahnsinniger Hype, irgendwie auf den Mount Everest hoch zu rennen, so seit vielen, vielen Jahren. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt immer noch so aktuell ist oder ob es da jetzt schon irgendwelche Routen gibt, die vielleicht gesperrt sind, wie auch immer. Aber so ist es ja auch irgendwie bei Problemen. Das heißt, du siehst erstmal einen riesen Berg vor dir. So, und du nimmst nur diesen Berg wahr. Und du nimmst auch nur diesen Berg für wahr. Und ich muss hoch auf diese Spitze kommen und am besten gestern.
Genau, und dann kommt dieses Ganze, was man neudeutsch als Anxiety oder so bezeichnet, also diese ganze Angst hoch, wie soll ich das schaffen, wie soll ich das machen, ich habe doch gar nicht die Möglichkeiten, die Fähigkeiten dazu, ich kriege das doch gar nicht in der kurzen Zeit gestern erledigt. Mhm. Und ich denke, da in solchen Situationen ist es sehr hilfreich, wenn man sagt, okay, ich versuche mir das jetzt mal anders vorzustellen und wenn man das eben vergleicht mit dieser Mount Everest-Sache. Ich habe hier verschiedene Stufen, auf die ich erstmal hoch muss. Und dann bleibe ich da mal kurz und atme mal durch und gucke mir an, was habe ich schon erledigt und was kommt jetzt bis zur nächsten Etappe. Und nicht gleich das Endziel. Also das Endziel sollte man vielleicht nicht vergessen, aber das ist ja nicht alles.
Ja. Genau, also ich kann versuchen, ein Stückchen weit ein großes Projekt aufzuteilen, mein Zielzustand, welchen ich erreichen möchte oder was ich abgehakt wissen möchte, aufzuteilen, so wie es jetzt eben bei Mount Everest ist, keine Ahnung, da gibt es irgendwie die Talstation, dann gibt es irgendwie zwei Mittelstationen, keine Ahnung, und dann irgendwann bist du dann oben, genau, und hast dein Ziel erreicht. So, aber das ist ja genau, glaube ich, die Diskrepanz irgendwie oder das die Herausforderung, die ich auch immer wieder erlebe bei den Menschen, was ich auch natürlich von mir selbst kenne, was nehme ich für wahr? Und wenn ich jetzt nur, jetzt um bei dem Beispiel der Mount Everest-Besteigung zu bleiben, wenn ich jetzt nur diesen einen Weg sehe, dann ist der für mich wahr. So, aber wie schaffe ich es, auch andere Sichtweisen zuzulassen, die dann letztendlich meinen Geist wieder entspannen und meine Emotionen wieder entspannen. So, jetzt ist es ja irgendwie so, dieser Gedanke, der kommt mir jetzt gerade, im Yoga, da praktizieren wir ja Flexibilität. Also unter anderem, so, wir üben Beweglichkeit. Ja. So, und diese Beweglichkeit kommt einmal also über den Körper, durch Asana und so weiter. Und dann gehen wir aber auch weiter, weil letztendlich über die Bewegung und Veränderung der Körperhaltung kriegen wir auch schon andere Sichtweisen.
Das ist sehr spannend, vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Ich habe ja die Anfänger meistens im Friedrich jetzt in letzter Zeit. Und also in den Anfängerstunden sind nicht immer nur Anfänger. Es sind auch ganz oft Leute, die sagen, ich habe jetzt lange Pause gemacht und möchte jetzt mal wieder ins Yoga reinkommen. Oder ich hatte eine Verletzung und möchte nicht ganz so ambitioniert was machen. Oder ich möchte einfach nur eine entspannte Stunde haben. Es ist mir völlig egal, welches Level. Das sind so das ist ja eine Ansatz, um in so eine etwas ruhigere Stunde zu gehen. Und dann habe ich Leute, letzte und vorletzte Stunde zum Beispiel, die kommen rein und sagen, ich habe noch nie Yoga gemacht und ich bin unglaublich undehnbar und ich kriege wahrscheinlich gar nichts hin. Wäre ja quasi diese Problemstellung im Kopf, ne? Dass man sich sagt, okay, nee, ich kann das alles gar nicht. Und wie soll ich denn meinen Fuß hinter meinen Kopf kriegen? Dass die meisten Yogalehrer auch den Fuß nicht hinter den Kopf kriegen und trotzdem regelmäßig gut und viel und sinnvoll Yoga praktizieren, das haben die meisten nicht auf dem Schirm. Und dann, wenn man dann erstmal das runterbricht und sagt, okay, erstmal, es geht nicht darum, dass du deine Füße erreichst. Es geht jetzt gerade erstmal nur darum, dass du auf deiner Matte bist, dass du dich so bewegst, wie es dir gerade angenehm ist. Nimm gerne das an, was ich dir vorne vorsage, als abgestückelter Pfad zu der Asana hin. Aber du musst das nicht machen. Wenn das doof ist, dann lass es sein. Dann mach was anderes. Dann mach die Bewegung, wechsel die so ab, wie sie dir angenehm ist. Und meistens am Ende der Stunde sind alle erstaunt, ach, das ging ja viel besser als gedacht. Boah, ich kann mich ja viel besser bewegen, als ich dachte. Und das ist dieser vorgeformte Gedanke, wie du ihn öfters nennst, zu sagen, okay, ich kann das ja eh nicht. Oder ich habe das noch nie gemacht, also kann ich das nicht. Anstatt dass man sagt, okay, ich habe es noch nie gemacht, ich guck mal, wo mich der Weg hinführt, geht man manchmal, und das ist jetzt nicht nur für Anfänger im Yoga oder Anfänger in irgendeinem anderen Feld, sondern das ist tagtägliche Erscheinung, geht man manchmal einfach an Dinge zu versteift ran, zu unflexibel, ohne sich die Möglichkeit zu geben, zu überlegen, ja, aber was wäre denn, wenn ich es ausprobiere? Und dieses was wäre denn, ist ja dann schon der Weg dahin, dass man sich davon loslöst und sagt, okay, das ist eine wahnsinnig schwierige Situation und ich muss die jetzt irgendwie genauso ideal wie möglich schaffen. Darum geht es ja meistens gar nicht. Aber deswegen, ich bin da immer sehr dankbar, wenn Leute zu mir kommen und sagen, ich kann das ja alles nicht und wie soll ich das denn machen? Und wenn man die dann erstmal beruhigt und sagt, okay, jetzt geh erstmal auf deine Matte, setz dich erstmal hin, leg dich erstmal hin, alles gut. Und dann gucken wir mal, was du machst. Weißt du, wo dein rechter Fuß ist, wo dein linker Fuß ist? Super. Weißt du, wo deine rechte Hand ist, wo deine linke Hand ist? Mehr müssen wir nicht wissen am Anfang von so einer Yogastunde. Und ich finde, das ist sehr hilfreich und auch sehr dankbar als Teilnehmer und auch als Lehrer, weil man einfach ganz bei den Basics anfangen kann. Und auf Basics kann jeder aufbauen. Und das ist, glaube ich, dann eher so im Sinne von Patanjali, der sagt, okay, versuch dich auf die einzelnen Schritte zu fokussieren, bevor du irgendwo auf einen Berg draufsteigen willst.
Das ist voll schön, das ändert ja auch voll das Glaubenssystem, ne? Und die Glaubenssätze. So, da kommt jemand zu dir ins Yoga, sagt, nee, ich kann das nicht.
Das ist gut, deswegen ja. Bist du da.
Ja, genau, so, deswegen bist du da so und nach der Stunde kann es sehr, sehr gut sein, dass ein Glaubenssatz auch aufgelöst wurde durch das Erleben, hey, ich kann ja doch total viel. Mhm. So, und ich kann das nicht, ist ja auch so ein total globaler Satz. Ja, was kannst du denn nicht? So, ne? So, und dann kommt, naja, ich kann ja eigentlich schon ganz viel, aber diesen einen Aspekt kann ich vielleicht noch nicht. So, und dann bist du als Yogalehrerin oder als Yogalehrer gefragt, so, wie kannst du für dich eben, wie du so schön gesagt hast, unterteilen und wie lässt sich eine Bewegung anbahnen, dass vielleicht irgendwann mal die Hände am Boden sind in der stehenden Vorwärtsbeuge oder so.
Der Witz ist dann, wenn man dann wirklich mit diesen Basics anfängt und sagt, ja, weißt du, wo dein rechter Fuß, deine rechte Hand und deine linke Körperhälfte ist, dann wird erstmal peinlich gelacht. Mhm. Ne? Weil alle denken, oh, ich verarsche mich doch jetzt oder die meint es doch nicht ernst oder irgendwie ist es ja so ein bisschen unangenehm, dass man das so leicht runterbricht. Aber genau da fängt es ja an. Und diese Scheu dann auch loszuwerden, zu sagen, okay, ja, okay, genau so fängt es an. Ich muss jetzt nicht irgendwelche schwierigen Sanskrit-Terminologien auswendig wissen. Ich muss auch nicht irgendwie mitsingen, wenn ich nicht mit möchte. Und solche Sachen finde ich dann doch sehr erstaunlich. Aber das ist natürlich ein Prozess. Also das funktioniert nicht von einer Minute auf die andere.
Ja, voll spannend. Ja, bei der Wahrnehmung ist es auch irgendwie so immer, also ich finde, so du hast eine Yoga-Klasse mit 15 Leuten drinnen und du machst eine Übung mit dieser Gruppe und jeder einzelne Teilnehmer und jede einzelne Teilnehmerin nimmt in dieser Haltung, in diesem Moment was anderes wahr. Mhm. Der eine spürt eine Dehnung in der Wade, der andere spürt irgendwie einen Druckpunkt oder sowas in der Hüfte, jemand anderes nimmt den Nacken plötzlich wahr. Mhm. So, und dann merkt man irgendwie auch, wie unterschiedlich und höchst individuell Wahrnehmung ist. Und jeder Mensch auf diesem Planeten nimmt in diesem Augenblick etwas anderes wahr.
Mhm. Das ist auch, ich finde, die Situation des Lehrers ist in dem Fall auch besonders spannend, weil ich lerne ja dadurch ganz andere Dinge, als ich vielleicht unterrichten wollte in der Situation. Ne? Ich kann mich nie vorne hinsetzen und sagen, okay, klar, bei der ist das so, bei demjenigen wird das so sein. Wenn ich immer die gleichen Leute vor mir habe und das schon seit Jahren, dann kann ich das antizipieren. Aber generell, wenn ich jede Woche wechselnde Belegschaft habe, habe ich keine Chance vorher anzunehmen, welche Korrekturen ich brauche, welche Aussagen die Teilnehmer haben möchten. Und das ist für mich dann immer der Punkt, wo ich wahnsinnig viel lerne, nicht nur über Yoga, sondern über den Körper, über Anatomie. Und zwar aus der Praxis raus, dass jemand sagt, ey, das zieht bei mir aber nicht da, wo du jetzt angesagt hast, sondern ganz woanders. dann ist immer die Frage, okay, ist die Ausrichtung richtig? Tut derjenige sich gerade irgendwie wie? Sieht das okay aus? Sieht das harmonisch aus? Und hat der einfach einen verspannten Rücken, verspannte Schultern, verspannte Unterarme? Das kann ja auch alles sein. Oder einen verspannten Kiefer. Und da muss man selber dann als Lehrer wahnsinnig schnell schalten. Aber das gibt unglaublich viel zurück in der Situation, weil es mich nämlich auch aus meinem Standpunkt, aus meinem Blickwinkel rausnimmt und in die Position des anderen rein.
Schult dich auch sozusagen, auch in einer flexiblen Wahrnehmung
natürlich
zu bleiben.
Genau.
Ja, ganz spannend. Ich möchte nochmal die Erläuterung vorlesen, dass sie uns nicht ganz abhanden kommt. Das ist ja manchmal so ein bisschen die Gefahr in unserem entspannten Gespräch hier. Beginnt man zu verstehen, wie die persönliche Sichtweise die Wahrnehmung beeinflusst, kommen die mentalen Regungen ins Gleichgewicht. Also das heißt, du hast eine Sichtweise, vielleicht auch schon eine Vorannahme. So, du hast jetzt die Vorannahme heute zum Podcast. Oh, das wird aber anstrengend werden zum Beispiel, so als Vorannahme. Ne? So.
Unwahrscheinlich, aber okay.
Genau, richtig so. Und dann sitzen wir hier und deine Wahrnehmung ist da schon drauf getriggert, dass, also deine Wahrnehmung sucht sich schon anstrengende Momente raus. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also das heißt ja im Umkehrschluss, wenn ich entspannt in eine Situation reingehe und mir von vornherein vielleicht schon die Situation als entspannt, als gelassen vorstelle, dann wird meine Wahrnehmung auch auf diese entspannten Situationen, auf die Körperhaltung, auf das Lächeln vielleicht, auf die ruhige Augenpartie eher fokussiert sein und mich dann in einen entspannten, gelassenen State hineinführen.
Genau, also es ist eine Frage der Erwartungshaltung. Je nachdem, wie katastrophal die eingestellt ist, beeinflusst du natürlich das Outcome am Ende. Da gibt es ganz interessante Studien dazu, wie Emotionen passieren. Und das ist nämlich immer die Frage, sind die gelernt oder sind die uns inhärent in unserer DNA gegeben? Und es ist tatsächlich sehr ernüchternd wahrscheinlich für die meisten, dass gesagt wird, nee, Emotionen sind komplett erlernt. Inklusive Traurigkeit, Fröhlichkeit, wann lacht man, wann zeigt man welche Regung. Und das ist genau das Gleiche. Man hat gelernt, dass in folgender Situation folgende Regung erwartet wird. Also macht man das. Das Schöne daran ist, wenn man das weiß, dass man sich umlernen kann.
So geil, oder? Ne? Boah, ich liebe sowas.
Also das Schöne ist ja, wie du gesagt hast, dass man sagt, okay, das ist jetzt eine Situation, die, glaube ich, ist sehr anstrengend oder wird sehr anstrengend für mich. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich am Schluss rausgehe und sage, ja, es war verdammt anstrengend. Das ist so eine self-fulfilling prophecy, also es ist einfach selbsterfüllend. Wenn du vorher dir schon die ganze Zeit das einredest und dein Bewusstsein, deine Wahrnehmung darauf programmierst, dass etwas so kommen wird, kommt es vermutlich auch meistens so.
Ich bin voll bei dir. Ich bin total bei dir.
Also es dauert ein bisschen, bis man das begriffen hat, wie man sich selber da so ein bisschen auf die Situation einstellen kann. Und natürlich trickst das eigene Gehirn einen auch öfters auf. Und wenn man das einmal geknackt hat, heißt das nicht, dass es immer wieder so funktionieren wird. Aber ich denke, man lebt auf jeden Fall entspannter und weniger problemorientiert, wenn man einmal festgestellt hat, hey, wenn ich da einfach mit einem positiven Ausgangspunkt rangehe, dann wird das vielleicht ein bisschen angenehmer für mich.
Ja, und was bedeutet das auch wieder im Umkehrschluss? Ich finde es so geil. Entspannung ist total planbar. Auch Gelassenheit ist planbar. Freude ist planbar.
Und wobei man natürlich also manchmal auch den Menschen da so ein bisschen Freiraum geben muss und sagen muss, ich kann nicht alles beeinflussen. Und
wir
es gibt immer
ja
wieder Situationen,
total,
die werden mich vollkommen überrennen und das ist okay, wenn ich dann eine Stressreaktion drauf habe.
Absolut okay. Wir halten ja auch fest, dass jede Situation zum Wachstum da ist. So, und in der vorherigen Situation habe ich total scheiße reagiert und bin vielleicht aggressiv oder total traurig oder was auch immer geworden. So, brauche ich diesen Zustand jetzt nochmal? Nee, vielleicht nicht oder nicht mehr so häufig. Also kann ich mir vorstellen, oder ich kann ja schon sozusagen, wie du auch gesagt hast, ich kann mich so hin programmieren, dass Leben entspannt und in höherer Freude, in einem höheren Freudenerleben stattfinden kann. Das finde ich geil.
Ja.
Das finde ich so schön. Ihr lieben Hörerinnen und Hörer.
Das ist ja dann auch, Entschuldigung, das ist ja dann auch im Prinzip genau das, was Patanjali aussagt. Also wenn ich mir bewusst werde, wie meine Reaktion auf eine Situation ist, dann kann ich die bewusst lenken. Dann entsteht diese Ruhe und diese Einheit mit dem Augenblick.
Genau.
Ich denke, das ist was, das sollte man sich für alle Lebensbereiche irgendwie im Hinterkopf behalten. Wenn es klappt oder nicht klappt, ist beides okay, aber es ist halt wichtig zu wissen, ich kann was an meiner eigenen Reaktion ändern.
Total. Und vielleicht ist für manche aber auch dieser Sprung hin zu, es wird jetzt alles wunderbar und ich bin der entspannteste Mensch auf Erden, ein bisschen zu groß. Sondern
zu viel Mount Everest.
Ja. Manchmal kann es ja irgendwie auch sein, so, wird schon.
Ja.
Einfach so diese zwei Worte, komm, wird schon.
Das ist okay, wie es ist.
Genau. Oder ich habe eine Herausforderung, keine Ahnung, wird schon. Mhm. So, und dann programmierst du dich ja auch schon ein Stückchen weit auf, wird schon.
Ja.
Finde ich so geil. Ihr lieben Hörerinnen und Hörer zu Hause, wo habt ihr denn in dieser Woche die ein oder andere Situation, die ihr gerne als entspannt erleben möchtet oder glücklich erleben möchtet oder mit einem Lächeln im Gesicht erleben möchtet, wie du es auch immer für dich ausdrücken möchtest. Und dann kannst du ja jetzt schon mal anfangen, dir gute Gefühle zu machen und deine Sichtweise auf die Situation, auf das Leben dahingehend ausrichten, dass es positiv ist oder zumindest ein bisschen lichtvoller. René, ich danke dir für diesen wunderbaren Talk.
Bitteschön.
Liebes danke Teehaus, dir. Danke, dass wir hier sein durften. Im Hintergrund werden gerade, was sind das?
Rosen
geschnitten. So geil. Leute, wir freuen uns über Kommentare. Viel Spaß auch beim Nachlesen für diejenigen, die wirklich Bock haben, mal in Patanjali's Yoga Sutra reinzugucken. Es ist wirklich spannend und es ist ein toller... Es kann eine tolle Lebensberatung sein oder zumindest ein Begleiter, eine Begleiterin. Also, alles, alles Gute, schöne Woche und bis ganz bald. Servus.
Tschüss.
Das war Chai Matte, Yoga-Philosophie im Café und wie Yoga so im Alltag geht. Ich hoffe, du konntest einigen Input mitnehmen und hattest eine entspannte Zeit. Weitere Informationen zu unseren Kursen und Workshops und zu unserem Online-Angebot findest du unter www.friedrich31.yoga. Hinterlasse uns gerne eine Nachricht. Wir freuen uns sehr über Feedback. Bis bald!